Verstehung, Wiederkunft Jesu und diese ganzen Basics des Glaubens, wie wir es genannt haben, von denen wir schon gesprochen haben. Man fragt sich, was bleibt da noch übrig? Und auf der rechten Seite seht ihr auch ein Buch, was in meinem Besitz ist. Und das ist von Werner Keller. Der sagt, und die Bibel hat doch recht. Die Bibel hat doch recht. Das ist so das, schon so ein bisschen der Duktus, mit dem ich groß geworden bin. Das, was in der Bibel steht, stimmt. So. Und jetzt hat ein Freund von mir, vielen Dank für den Quiz, tatsächlich die Rufnummer Gottes mal gewählt. 5015 eingegeben und es hat nicht funktioniert. Und also ist Telefon eingegeben, da hat sich niemand gemeldet. Niemand. Aber dabei ist es doch die Rufnummer Gottes. Ja. Na, falsche Vorwahl gehabt vielleicht, ja. Aber man denkt doch eigentlich 5015, das müsste universal sein, oder? Also Rufnummer Gottes, hallo, Vorwahl. Aber das ist doch ein bisschen ein Problem, oder? Spürt ihr ein bisschen das Problem, die Bibel auch wörtlich zu verstehen? Das ist natürlich ein banales Beispiel. Mich hat einmal ein Kommilitone, als wir immer mal wieder diskutiert haben über Wahrheit und über Bibel und so, und ich meinen Standpunkt klar gemacht habe, hat er gesagt, du kannst doch nicht ernsthaft an ein Buch glauben, in dem drin steht, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Wie damit umgehen? Du kannst ja nicht ernsthaft dran glauben, dass Gott die Erde erschaffen hat. Du kannst ja nicht ernsthaft dran glauben, dass der Hase ein Wiederkäuer ist. Wie also damit umgehen? Erster Punkt. Ich habe drei Punkte. Wie mit diesem Wort und mit dieser Spannung auch, die da in dieser Bibel drin ist, mit den ganzen Aussagen, die es gibt, viele von denen haben wir schon gehört, jetzt auch im Bibelquiz, wie damit umgehen? Und mein erster Punkt ist mir fast schon der wichtigste, Fragen. Fragen stellen, stellt einfach Fragen und forscht nach. Es gibt ein schönes Wort in der Apostelgeschichte über die Christen in Antiochien. Und da steht, Antiochien? Weiß nicht, also an irgendeine Gemeinde. In Apostelgeschichte 17. Und da steht, sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Das ist nicht der schlechteste Umgang mit der Bibel. Forschen, ob es sich so verhielte. Und ich habe jetzt mal nachgeforscht tatsächlich. Man könnte jetzt sagen, der Hase ist ein Wiederkäuer und fertig. Punkt. Der Hase ist ein Wiederkäuer. Und was ihr sagt und was die Wissenschaft sagt, ist mir egal. Das ist so mehr das, und die Bibel hat doch recht. Wird sich schon irgendwie auflösen. Man kann aber auch nachforschen und man wird finden, dass in keiner Obduktion, die jemals bei einem Hasen durchgeführt wurde, 2 oder 3 oder 4 Mägen gefunden wurden. Also der Hase ist kein Wiederkäuer. Und dann kann man noch weiter forschen und noch weiter nachgucken und mal so gucken, wie sich so ein Hase verhält. Und der Hase hat tatsächlich 2, wenn er Gras frisst und viel faseriges, schlecht verdauliches Zeug, was er viel macht, hat 2 komplette Magen-Darm-Passagen. Das heißt, jetzt wird es ein bisschen eklig, es wird gleich noch ekliger. Dir ist es wurscht, Iris? Kennst du von daheim oder? Nee. Also, der Hase frisst Gras und viel Ballaststoffe und faseriges Zeug, schlecht verdaulich, und dann geht es einmal komplett durch den Hasen durch, zum Ausgang wieder raus und er frisst es wieder. Das heißt, vielleicht ist an manchen Stellen unser mangelndes Bibelverständnis einfach dadurch bedingt, dass wir Begrifflichkeiten, die damals benutzt wurden, heute anders verstanden werden. Könnte das sein? Der Hase ist kein Wiederkäuer in unserem wissenschaftlichen, heute biologischen Sinn. Er fällt nicht unter die Definition eines Wiederkäuers. Aber er kaut das Zeug wieder. Ich bin vorhin mit dem Fahrrad gekommen, jetzt kommt es doch. Du hast ein exzellentes Beispiel geliefert. Bin vorhin mit dem Fahrrad gekommen, bin hier gerade keuchend irgendwie rein und dann kam der Harald, etwas weniger keuchend, aber dicker eingepackt und kam um die Ecke und hat gesagt, ach, was doch, das ist doch du, ich hab dich da um die Ecke fahren sehen und du bist doch den Berg hochgefahren. Und ich habe kurz überlegt, Berg? Ich hab keinen Berg gehabt unterwegs, also es war alles flach. Der Harald meinte die Klinkentorgasse. Und da bin ich hochgefahren, das stimmt, aber das ist kein Berg. Und dann sagt der Harald, aber für mich ist es ein Berg. Könnte das sein, dass wir Sachen, wenn wir über die Bibel sprechen, heute anders verstehen als damals, als die Bibel geschrieben worden ist? Und deswegen das Zweite, oder das gehört mit dazu, Fragen und Forschen. Deswegen schreibt Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16, deswegen lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, forscht und fragt und lehrt und ermahnt. Wir sprechen ja so über manches und über ganz vieles, ganz viele verschiedene Dinge. Mir persönlich in meinem Leben fällt aber auf, dass ich auch unter Nichtchristen ganz selten über die Bibel, mit Christen, nicht, ich spreche mehr mit Nichtchristen über die Bibel als mit Christen. Zu der Aussage möchte ich mich gern versteifen. Ich spreche in der Praxis, viel ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber immer wieder mit Nichtchristen über biblische Dinge. Und mit Christen unterhalte ich mich ganz oft über meine persönlichen und über deren persönliche Befindlichkeiten und Situationen. Was nicht schlecht ist. Aber Paulus schreibt, unterhaltet euch doch mal über die Bibel. Sprecht doch einfach drüber. Fragt doch den anderen, wie verstehst du diese Stelle? Und wie verstehst du diese Stelle? Und vielleicht wundert euch dieses zweite Bild, was ich da gewählt habe. Es gibt so Verse in der Bibel, da steht drin, wir sollen keine Blutwurst essen. Auch in der Apostelgeschichte 15. Enthaltet euch des Blutes. Und es stehen so Sachen drin, wie dass die Frauen zumindest eine Kopfbedeckung tragen sollen. Deswegen fand ich das Bild genau das Richtige. Beim Beten zieht eine Kopfbedeckung an. Wie ist es jetzt damit mit unserem Bibelverständnis, die wir so drauf bauen und drauf pochen? Die Bibel hat doch recht. Wer von euch hat beim Beten eine Kopfbedeckung getragen? Wer von euch Frauen? Forschen und fragen. Und man wird vielleicht feststellen, wenn wir nachgucken, wie ist denn das in Apostelgeschichte 15 gewesen, dann werden wir feststellen, dass das ein Prozess war, wie Judenchristen und Heidenchristen gemeinsam an einem Tisch sitzen konnten, dass sich keiner geekelt hat. Ist es die Frage, die uns heute drängt? Ich habe einen Freund, der zu mir gesagt hat, er wüsste überhaupt nicht, wie man diese Stelle anders interpretiert, als, wo da steht, enthaltet euch des Blutes in der Apostelgeschichte, als du darfst keine Blutwurst essen. Er wüsste das nicht. Keine Ahnung, wie man das anders interpretiert. Aber wenn man nachguckt, es ist tatsächlich ein Kompromiss zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Wie die mit ihrer ganz unterschiedlichen Herkunft, mit ihrer ganz unterschiedlichen Vorstellung von Tischgemeinschaft, überhaupt von Gemeinschaft, von Reinheit, von einer Situation, in der man gemeinsam ein Nahrungsmittel in die Hand nehmen und in den Mund stecken konnte, wie das möglich sein soll, das ist der Kompromiss. Kein Blut. Ist das unsere Frage heute? Ist es nicht. Und vielleicht verstehen wir manche Dinge aus der Bibel nicht ganz richtig, weil wir uns nicht in die Situation begeben, in der es geschrieben worden ist. Deswegen lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, reichlich. Forscht und fragt und lehrt und ermahnt. Und man wird erstaunliche Entdeckungen machen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, außerbiblische Quellen noch dazu nehmen, wir nehmen mal die Frage der Auferstehung, war auch unser Thema. Nächster Spoiler, die Frage der Auferstehung wird sich jetzt so ein bisschen durchziehen. Wir nehmen die Frage der Auferstehung und gucken, eine Frage, die uns begegnet, kannst du nicht glauben, dass einer vom Tod aufersteht. Ja, es ist nicht so oft vorgekommen in der Weltgeschichte, das ist richtig. Aber wenn wir den biblischen Bericht nehmen, gucken, was ist mit den Jüngern passiert? Was ist mit der Gemeinde passiert? Wie hat sich das weiterentwickelt? Wieso war das Grab leer? Wieso ist keine Leiche gefunden worden? Und dann außerbiblische Quellen dazunehmen und sehen, dass Josephus, der damalige größte Geschichtsschreiber, oder heute noch bekannte Geschichtsschreiber aus der damaligen Zeit, sagt, es ist keine Leiche da gewesen. Und im biblischen Bericht in weiten Teilen bestätigt, dann kommen Historiker zu dem Schluss, wir können es nicht beweisen. Historiker, nicht Theologen. Historiker kommen zu dem Schluss, wir können es nicht beweisen. Aber nach allen Indizien ist die Auferstehung doch das Wahrscheinlichste, dass sie real passiert ist. Wir werden erstaunliche Entdeckungen machen, wenn wir forschen, fragen, ermahnen und lehren. Und dazu möchte ich Mut machen, erster Punkt. Und der zweite Punkt, ich habe schon gesagt, die Auferstehung wird sich so ein bisschen durchziehen, auch die Bibel hat einen roten Faden. Die Bibel hat einen roten Faden. Und damit eben zum zweiten Punkt, denn der rote Faden heißt Jesus. Der rote Faden der Bibel heißt Jesus Christus. Und deswegen muss alles, was in der Bibel steht, in der Interpretation an Jesus gemessen werden. Alles. Und was nicht zu diesem roten Faden passt, dazu komme ich nachher noch. Das dürfen wir also ganz beruhigt einfach mal stehen lassen. Das muss uns nicht irre machen. Die Bibel hat einen roten Faden. Deswegen muss alles an Jesus gemessen werden. Denn Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes. Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort Gottes wurde Fleisch und es heißt Jesus Christus. Deswegen ist Jesus der Faden, der sich von Anfang von der Schöpfung bis zur Offenbarung durchzieht. Denn alles erfüllt sich in Jesus. Alles. Die Bibel erfüllt sich in Jesus. Die Weltgeschichte erfüllt sich in Jesus. Unser Leben erfüllt sich in Jesus. Alles erfüllt sich in Jesus. Er ist Anfang und Ziel aller Schöpfung. Ich komme mit dem Ding schlechter zurecht als du, das macht mich traurig. 1. Kolosser 1, 16 und 17. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Alles erfüllt sich in Jesus. Jedes einzelne Bibelwort erfüllt sich in Jesus. Und Jesus lässt sich bezeugen. Jesus, das menschgewordene Wort Gottes, lässt sich bezeugen. Und deswegen schreibt Petrus in 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Und Paulus schreibt an verschiedenen Stellen, fragt doch die Zeugen, ob die Auferstehung real ist oder nicht. Und er nennt die Zeugen, er sagt, sprecht sie an, fragt sie, habt ihr ihn gesehen oder habt ihr ihn nicht gesehen? Und am Ende spricht er von 500, die ihn gesehen haben. Und die meisten sind noch am Leben, schreibt er. Einige sind gestorben, die meisten sind noch am Leben. Welche Einladung? Kommt und fragt, wir haben ihn gesehen. Die Bibel bezeugt an dieser Stelle und an vielen anderen Stellen, ich würde sagen an allen, Jesus Christus als den Ursprung und den Erhalter und die Zukunft allen Lebens. Als den Auferstandenen. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, schreibt Petrus. Und, das ist mein Hauptpunkt unter dem Punkt, lasst es mal auf euch wirken, Gott ändert sich. Aber Gott ist doch derjenige, der immer gleich bleibt. Der ist doch unveränderlich. Der ist doch immer der Gleiche. Gott ändert sich doch nicht. Ich sage, und zum Glück nicht nur ich, sondern Menschen, die mehr Ahnung von der Bibel und mehr Ahnung von Theologie haben. Zum Beispiel Heinz-Peter Hempelmann hat darüber ein Buch geschrieben, er schreibt, Gott ändert sich. Es gibt so ein paar Stellen in der Bibel, die das zumindest andeuten. Und ich würde sagen, das passt sehr gut in diesen roten Faden, und das möchte ich kurz begründen. Da steht an verschiedenen Stellen, zum Beispiel in der Geschichte von der Sintflut, als die vorbei war, sagt Gott, ich will hinfort nicht mehr. Ich will nicht mehr die Welt zerstören. Ich will nicht mehr menschliches Leben zerstören. Ich will ab jetzt nicht mehr. Es soll nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und an vielen Stellen im Alten Testament steht, es reute ihn. Es reute ihn. In 1. Chronik gibt es eine Geschichte, wo David gesündigt hat, indem er eine Volkszählung durchgeführt hat. Und er wird noch gewarnt von seinem ersten Offizier. Und er sagt, das kannst du nicht machen, David. Und David zieht es trotzdem durch. Und Gott ist verärgert. Und er gibt David drei Möglichkeiten für eine Strafe. Ich glaube, zwei beziehen sich auf Davids Leben selbst und eins aufs ganze Volk. Und David sagt, ich möchte nicht in die Hände von Menschen fallen, lass mal lieber das ganze Volk draufgehen. Das muss man sich mal vorstellen. Der große König David. Es wird beschlossen, dass eine Pest über das Volk kommen wird. Also irgendeine Seuche, irgendeine Pandemie. Wird über das Volk kommen und es werden so und so viele dahingerafft werden. Und während, in 1. Chronik steht dann so, während das ausgeführt wird, während die Strafe ausgeführt wird, reute es Gott. Und er sagt, das machen wir lieber Schluss. Jetzt hören wir lieber auf. Wir sind eigentlich schon genug gestorben. Es reute Gott. Und vielleicht kann man das auch so formulieren, vielleicht geht es euch damit auch besser, Gott ändert sich oder Gott nähert sich. Jesus selbst beschreibt oder erzählt ein Gleichnis, wo ein Weinbergbesitzer, warum auch immer, außer Landes geht und den Weinberg an Pächter verpachtet. Und die bewirtschaften den jetzt und der Weingärtner schickt dann immer wieder so ein paar Boten und sagt, ich möchte jetzt meine Pacht haben. Und die kommen immer wieder hin und warnen und sagen, ihr müsst aber die Pacht bezahlen. Und eigentlich gehört der Weinberg ja dem Weinbergbesitzer, gehört meinem Chef und so. Und diese Boten, die werden reihenweise geschlagen und getötet. Reihenweise. Und der Weinbergbesitzer schickt immer wieder neue schickt das hin. Und sie werden immer wieder geschlagen und getötet. Und irgendwann sagt der Weinbergbesitzer, jetzt reicht's. Was würden wir tun, wenn wir ein mächtiger Mann wären? Wir würden uns holen, was unser Recht ist. Und der Weinbergbesitzer beschließt, ich schicke meinen Sohn. Den werden sie doch leben lassen. Auf den werden sie doch hören. Und dann geht der Sohn hin und sie schlachten den Sohn. Bringen ihn um. Gott ändert sich. Gott nähert sich. Er schickt seinen eigenen Sohn in seinen eigenen Weinberg, in seine eigene Schöpfung, um mit den Menschen zusammen zu sein, um Erlösung zu schaffen. Denn was passiert? Der Sohn wird getötet, aber das zitiert Jesus selbst in diesem Gleichnis, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist der rote Faden in der ganzen Bibel. Dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, der zum Eckstein geworden ist, der alles zusammenhält, auch die Schrift zusammenhält. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen, wird zitiert von Jesus in diesem Gleichnis. Und was auch zitiert wird, oder was, was, nee, doch, was auch zitiert wird, glaube ich, oder was Jesus so auslegt, das weiß ich jetzt nicht genau. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Das heißt, Jesus ist nicht nur der rote Faden in der ganzen Bibel, der rote Faden in der ganzen Weltgeschichte, sondern es ist derjenige, an dem sich alles entscheidet. Unser Leben entscheidet sich nicht daran, ob wir glauben, ob ein Hase ein Wiederkäuer ist oder nicht, und entscheidet sich auch nicht daran, ob wir Blutwurst essen oder nicht. Und es entscheidet sich auch nicht daran, ob wir ein Kopftuch tragen und ein bisschen frömmer sind als die anderen oder nicht. Unser Leben entscheidet sich an Jesus Christus. Und das ist der rote Faden in der ganzen Bibel. Deswegen, wenn wir mit der Bibel umgehen, forschen und fragen und lehren und ermahnen und alles, was in der Bibel steht, an diesem Jesus messen. Und dann gibt es eine Frage. Vertrauen wir uns dem an oder vertrauen wir uns dem nicht an? Glauben wir das in dem Sinne nicht, dass wir glauben, ob die Erde in 6x24 Stunden erschaffen worden ist oder an diesen Dingen, sondern glauben wir, dass Jesus Christus der Herr und der Erlöser und das Ziel und der Erneuerer und der Neuschöpfer von uns und von dieser ganzen Welt ist? Das ist die Frage im Umgang mit der Bibel. Das heißt, die Bibel ist nicht geschrieben wie der Koran. Es gibt einen großen Unterschied. Der Koran ist nach Verständnis der Muslime, ist der Koran Strich für Strich, Wort für Wort, Satz für Satz, Komma für Komma. Das eindeutige und unverfälschliche und genaue und 1:1 diktierte Wort Gottes. Das kann und darf nicht verändert werden. Deswegen darf man den Koran eigentlich nur auf Arabisch lesen oder kann ihn nur auf Arabisch verstehen. Nicht so die Bibel. Die Bibel ist inspiriertes Wort Gottes, was in konkrete Situationen von Menschen gesprochen worden ist. Und was manchmal auch schwierig ist in der biblischen Interpretation, ist, wenn uns vermittelt wird, dass alles, was in der Bibel zu Menschen geredet worden ist, dürfte ich für mein Leben annehmen. Das ist nicht so. Ich bin nicht David. Und ich bin nicht Petrus. Und schon gleich gar nicht Paulus. Aber ich darf alles, was in diesen roten Faden passt, das darf ich für mich annehmen. Das heißt, wenn Gott zu Abraham sagt, ich habe dich erwählt, geh aus deines Vaters Land in irgendwo hin, wo ich dir zeigen werde, dann ist es Abraham gesagt und nicht mir. Aber wenn Gott zu Mose sagt, mein Name ist Immanuel, ich bin der ich bin und ich bin bei dir, dann darf ich das für mich annehmen. Und wenn in Apostelgeschichte 15 steht, ihr sollt kein Blut essen, dann passt es deswegen nicht in den roten Faden, weil Paulus schreibt, Götzenopferfleisch ist, wenn ihr ein gutes Gewissen habt, okay. Das heißt, die Bibel ist inspiriert, aber für Menschen in konkreten Situationen. Und dass ich das heute interpretieren und verstehen kann, dazu brauche ich den Heiligen Geist. Um zu wissen und zu hören, was Gott mir durch dieses Wort sagen will, brauche ich den Heiligen Geist. Das heißt, wir brauchen den Heiligen Geist in der Inspiration des Wortes Gottes und wir brauchen den Heiligen Geist in der Interpretation des Wortes Gottes. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und auch hier interpretiert sich die Bibel selbst und auch hier ist der rote Faden Jesus Christus. Woher wusste denn der, der Schreiber der Erschöpfungsgeschichte, dass einer kommen wird, der den Nachkommen von Eva, Moment, das muss ich kurz, dass einer kommen wird, der die Schlange, die den Nachkommen von Eva in die Ferse sticht, in die Ferse, ihr den Kopf zertreten wird. Woher wusste das der Schreiber der Apostelgeschichte? Der Schöpfungsgeschichte. Das konnte der nicht wissen. Woher wusste der Schreiber vom Psalm 22, woher wusste David, wie eine Kreuzigung abläuft? Wenn wir Psalm 22 lesen, da wird der Tod, was mit einem Gekreuzigten passiert, wird in Psalm 22 ist da aufgeschrieben. Die Tötungsart Kreuzigung gab es zu Zeiten von David noch nicht. Woher wusste der das? Er hat in einer konkreten Situation seine Situation beschrieben und hat da mit Gott drum gerungen. Und dabei ist durch die Inspiration des Heiligen Geistes eine Prophetie auf Jesus entstanden. So ist der richtige Umgang mit Wort Gottes, aus meiner Sicht. Und so dürfen wir es auch verstehen, dadurch, dass wir darum bitten, dass der Heilige Geist es uns sagt, was er uns sagen will. Und das, was er nicht sagen will, da darf er gerne ruhig bleiben. Denn wir sollen uns, das habe ich schon gesagt, nicht irre machen lassen. Wenn wir die Bibel wörtlich nehmen, wörtlich, 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 werden wir zu absurden Ergebnissen kommen. Und das wusste schon Paulus, der geschrieben hat, dem Timotheus geschrieben hat, die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise zurück. In anderen Worten, was es nicht in den roten Faden passt, was nicht zum Wesen Gottes passt, was das wir an Jesus erkennen können, das darfst du gerne beiseite lassen. Du kannst darum beten, dass du es irgendwann vielleicht verstehst, aber es ist okay, wenn du es nicht verstehst. Oder in einer etwas moderneren Sprache, ohne Sexismus, dass sie nicht anders lehren, auch nicht Acht haben auf die Fabeln, schreibt Paulus auch an Timotheus, und Geschlechtsregister, die kein Ende haben und eher Fragen aufbringen, als dass sie dem Ratschluss Gottes im Glauben dienen. Das darf man gerne beiseite lassen. Das, was nicht in den roten Faden passt, darf gerne beiseite gelassen werden. Denn am Ende geht es um die Liebe in der Bibel. Es geht um die Liebe Gottes zu uns. Die Hauptsumme, auch ein Paulus-Zitat an Timotheus, die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Man könnte es auch so formulieren, das, was nicht in diese Hauptsumme reinpasst, nach unserer Interpretation, nach unserem Wissensstand, nach unserer Prägung, nach meiner Persönlichkeit, wenn ich es nicht verstehe, dann darf ich es gerne beiseite lassen. Nochmal zurück zum Anfang. Woher wissen wir das also? Oder wissen wir es überhaupt? Wir wissen es, wenn wir es wissen, durch die Bibel. Deswegen schreibt Paulus an Timotheus, ich liebe die Timotheusbriefe, die sind wahnsinnig praktisch, finde ich. Lest sie bitte beide durch und dann werdet ihr über tolle Sätze stolpern wie diesen. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Ermahnen, lehren, forschen, fragen. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Durch das sich anvertrauen an diesen Jesus Christus. Dadurch kann die Bibel mich unterweisen. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und jetzt kommt's, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Fragen und forschen, an Jesus messen, sich anvertrauen, bewirkt Veränderung. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung. Das hören wir vielleicht noch ganz gern. Und die Bibel hat doch recht. Zur Besserung, zur Erziehung. Vielleicht von den anderen, aber nicht von mir. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ich habe das mal rot markiert. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt, dass er Tiefgang bekommt, dass er Freude bekommt, dass er Zuversicht bekommt, dass er Hoffnung bekommt, dass er ein einladendes Leben führen kann, dass er gnädig wird, dass er gütig wird, dass er Freude in seinem Leben bekommt. Zu allem guten Werk geschickt und zur Liebe, zu der vor allem. Amen. Ich möchte beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir darin erkennen können, wie du bist und wer du bist. Und ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, der uns zeigt, wie wir leben können. Und ich möchte dich bitten, dass wir ganz viel mit deinem Wort umgehen. Ich möchte dich bitten, dass wir uns ihm anvertrauen. Ich möchte dich bitten, dass wir das erleben, dass du uns veränderst durch dein Wort. Dass wir froh werden, dass wir Hoffnung bekommen, dass wir zuversichtlich werden, dass wir liebevoll mit unseren Menschen umgehen, weil du es mit uns tust. Und ich bitte dich, dass wir das erleben, dass dein Wort uns so verändert, dass es andere Menschen auch ansteckt. Amen. Woher wissen wir das? Woher wissen wir das? Ich bin überzeugt, Gottes Wort wird dann Wahrheit, wenn wir uns durch das Wort Gottes verändern lassen.